Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Auf der einen Seite des Mikrofons sitze ich, Till Magnus Steiner. Ich bin Alttestamentler.
Und auf der anderen Seite begrüße ich euch, Christel Köhler. Ich bin die Neutestamentlerin. In den drei Texten dieses Sonntags geht es um verschiedene Beziehungsdimensionen. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, Moment, hatten wir nicht gerade noch Brotrede und ist das nicht das eigentliche Thema? Natürlich hat auch das Thema Brot etwas mit dem Thema Beziehung zu tun in den Texten dieses Sonntags. Aber es geht um Heimat und Familie, es geht um Gemeinde und Gemeinschaft und natürlich geht es auch um die Beziehungsdimension zu Gott.
Da fangen wir doch direkt mal mit einem Tiefpunkt der Beziehung an. Der Prophet Elia ist nämlich am Tiefpunkt in seiner Beziehung zu Gott angekommen. Er ist völlig erschöpft. Er flüchtet in die Wüste und sagt zu Gott, nun ist es genug. Im Hebräischen steht da wirklich nur ein Wort. Eigentlich sagt er nur genug. Punkt. Herr, nimm mein Leben.
Ein ziemlich starker Satz für einen Propheten, der eigentlich gerade einen relativ großen Triumph, muss man sagen, errungen hat. Denn in 1. Könige 18, also im Kapitel direkt davor, war der Prophet Elia, wie er ja die ganze Zeit so ein bisschen mit den Mächtigen in Widerstreit gerät, auf Probleme aufmerksam macht etc., war er tatsächlich mit den Propheten des Baal und den Propheten der Aschera im Widerstreit. Und es ging um die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich, also welcher Gott ist denn der mächtige Gott? Ist es der Baal und die Aschera oder ist es eben der Gott Israels? Und eigentlich hat Elia auf ganzer Linie, kann man sagen, triumphiert. Er hat deutlich gemacht, sein Gott ist der einzig, der wahre Gott, der wirksame Gott. Aber, und jetzt kommt das Problem und der Ausgangspunkt dieser Geschichte, wie wir sie am Sonntag lesen werden, dass er so erfolgreich war, hat natürlich die Mächtigen hier in Form der Königin auf den Plan gerufen und die wiederum hat versucht oder hat eigentlich ein Todesurteil gegen ihn ausgesprochen und jetzt ist klar, er muss weg, aus seiner Sicht zumindest.
Das ist wichtig. Aus seiner Sicht ist er nun auf einmal gescheitert. Eigentlich hat er als Prophet Gottes machtvoll gehandelt und gezeigt, wie mächtig dieser Gott ist. Das Problem aber im Nordreich, in dem er wirkt, ist, dass eben im Königshaus eine Königin ist, die nicht Israelitin ist, sondern eine phönizische Prinzessin hat den israelitischen König Aham geheiratet. Isabel ist ihr Name. Und sie etabliert im Nordreich zunehmend die kanaanitischen Götter, gegen die er nun aufgetreten ist und gegen die er machtvoll gezeigt hat, wer der eigentliche Gott ist. Aber Isabel sagt, ich werde nicht ruhen, bis ich dich nicht umgebracht habe. Und da ist der Punkt der totalen Erschöpfung erreicht und er entscheidet, ich kann nicht mehr. Und er rennt hin zu dem klassischen Todesort im Alten Orient, der Wüste, wo kein Leben mehr möglich ist, setzt sich unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod von Gott.
Er geht eben nicht noch einmal in den Kampf mit der Königin, beziehungsweise versucht noch ein weiteres Mal deutlich zu machen, dass eben der Gott Israels der wirksame Gott ist und damit auch die Isabel den falschen Göttern natürlich anhängt. Also er will nicht noch mal in den Konflikt treten. Er fühlt sich von dem Konflikt, den er ja gerade gewonnen hat und in dem er sich als mächtig zeigen konnte mit Gottes Hilfe, tatsächlich ausgelaugt, ausgepowert. Und sagt, jetzt kann ich meinen Job nicht mehr tun. Und die Konsequenz für ihn, dass er eben eigentlich ja das Prophetensein, Dasein weggeben will, ist, weil das Prophetensein ganz meine Existenz bestimmt, dann nimm eben mein Leben. Also ich kann nicht mehr dein Prophet sein, ich kann das Amt aber nicht zurückgeben, es ist ja eine Lebensberufung, also nimm mein Leben zurück.
Er gibt sich also, obwohl er die Beziehung mit Gott beenden möchte, komplett in die Hände Gottes, spricht seine Bitte aus und legt sich hin zum Schlaf. Nebenbei ganz kurz angemerkt, das, was wir heute Burnout nennen, nannte man früher nämlich Elia-Müdigkeit. Sozusagen, wir haben hier einen Propheten, der ausgebrannt ist für die Sache Gottes, aber Gott gibt die Beziehung nun nicht auf, sondern stärkt ihn. Und das wird erzählerisch ganz schön eingeleitet. Da steht nämlich, und ich übersetze es jetzt mal anders, als in der einen Übersetzung steht, doch ein Bote berührte ihn und sprach, steh auf und iss.
Das mit dem Boten ist natürlich ein bisschen tricky, wenn man das eigentlich dann im Original liest, weil gerade vorher hat er von einem Boten diese Todesdrohung der Königin Isabel übermittelt bekommen. Das heißt, wenn man den Text einfach so durchliest, ist man im ersten Moment sogar erschrocken und sagt, Moment, was kommt denn da jetzt für ein Bote? Aber es ist eben ein ganz anderer Bote als der Todesüberbringerbote. Es ist der Bote, der Nahrung gibt und aufmuntert, ermutigt eigentlich, doch wieder was zu sich zu nehmen.
Doch im ersten Moment ist alles irgendwie kontextlos. Also da taucht ein Bote auf, fordert ihn auf, nee, nee, nicht schlafen, nicht sterben, sondern steh auf und iss und kümmert sich um ihn. Aber dann, was passiert? Elia isst wirklich und trinkt, aber legt sich wieder hin, als würde er in die alte Situation der Lebensaufgabe zurückkehren. Und dann wieder, diese Fürsorge nimmt die zweite Stufe. Es passiert genau dasselbe wieder. Der Engel des Herrn, nun ist klar, wer da wirklich auftritt, ein Bote Gottes, kommt wieder zu ihm, weckt ihn wieder und sagt, steh auf und iss. Aber nun kommt ein zweiter Satz hinzu, der entscheidend ist und der sozusagen der Turning Point dieser Geschichte ist. Sonst ist der Weg zu weit für dich.
Meint ja nichts anderes als, Gott hat noch was mit dir vor. Also deine Berufung, nicht nur dein Leben soll weitergehen, deine Berufung soll auch weitergehen und damit ja auch die Beziehung zu Gott, denn als Prophet ist man in einem ständigen Beziehungsgeflecht mit Gott. Natürlich kann man versuchen zu fliehen, man kann versuchen, sich abzugrenzen, aber die Beziehung Prophet und Gott, die bleibt durch die Berufung erhalten. Und hier heißt es eben, sonst ist der Weg zu weit für dich, also sonst bist du nicht in der Lage, das, was Gott mit dir als nächstes vorhat, in die Tat umzusetzen. Und natürlich ist es auch ein schöner Weg, der hier schon angeteasert wird.
Und dieser Wendepunkt hin zu dem Weg ist sprachlich im Text wunderbar uns vor Augen geführt, wenn man in den hebräischen Text reinguckt. Denn oben hat er ja gesagt, genug. Das heißt im Hebräischen Rav, genug. Und jetzt ist aber, nimm die Fürsorge an, sonst ist der Weg Rav zu weit für dich. Dasselbe Wort wird aufgenommen und wird umgewandelt. Ist nicht das Lebensende jetzt erreicht, sondern du musst gestärkt den Weg weitergehen. Und es ist wirklich ein wunderbarer Weg. Er führt zwar erstmal durch die Wüste, aber wunderbar 40 Tage und 40 Nächte, gestärkt durch die Nahrung. Da haben wir als Leser schon Hinweis, das ist ja wie Mose auf dem Berg, 40 Tage und 40 Nächte bei Gott. Und das eigentliche Ziel ist dann, das hören wir am Sonntag leider nicht, Begegnung mit Gott im leisen Säuseln. Da lohnt es sich absolut, den Text mal weiterzulesen zu Hause.
Es ist nochmal eine neue Form der Gotteserfahrung, die auf den Elia wartet. Und vielleicht braucht es gerade dieses Moment, wo Elia von sich aus sagt, ich kann diese Beziehung nicht fortführen. Ich bin an einem Punkt gelangt, wo ich mit meinen menschlichen Kräften einfach scheitere vor der göttlichen Aufgabe, die auf mich gelegt ist. Und Gott kommt eben dann gerade in diesem leisen Säuseln am Gottesberg Horeb, also etwas, was auch nicht überfordert vom Ton her, vom Ereignis, eben kein Sturm, kein Donnern, kein großes Brausen. Es ist das Leichte, es ist das Sanfte. Es ist genau die Form der Begegnung, die für den Elia quasi auch, ja, neue Lebensfreude, neuen Lebensmut, auch neuen Mut, seiner Berufung gerecht zu werden, mit sich bringt.
Das ist genau das ganz Spannende in dem Text, wenn man dann weiterliest. Gott setzt den Neuanfang in der Beziehung mit Elia genau dort, wo Elia abgeholt werden muss. Im Leisen, im Kleinen. Er schenkt Kraft, eben nicht als kraftvoller Gott, der vorher im Kapitel 18 ja mit seinem Feuer vom Himmel die Baal-Propheten besiegt hatte, sondern er begegnet ihm, das ist ja auch erzählt, nicht im Feuer, nicht im Donner, nicht in den typischen Theophanie-Erscheinungen, sondern im ganz Leisen, weil er weiß, Elia ist gerade zerbrechlich. Er braucht die Stärke in der Ruhe. Das wird ja auch wunderbar wiedergespiegelt in der zweifachen Stärkung. Gott stärkt Elia für die neue Beziehung, die dann hinführen wird zu einer neuen Aussendung und zum weiteren Prophetenweg.
Jetzt war die Lesung aus dem ersten Buch der Könige tatsächlich ja schon voller Anspielungen auch rund um den Elia an die Wüstenzeit des Volkes Israel, die uns ja nun auch vorher schon beschäftigt hat. Und wir haben hier tatsächlich immer wieder den Berg, die Wüste, die 40 Tage und die 40 Nächte, also eine Motivik, die einführt in diese Wüstenzeit. Und das entscheidende Motiv der Wüste war ja in der letzten Woche auch das Murren des Volkes. Und mit diesem Murren des Volkes und eigentlich auch der Rückanspielung auf die Wüstenzeit des Volkes Israel setzt das Evangelium jetzt an diesem Sonntag ein.
Das ist zugleich auch ein krasser Kontrast. Elia murrt nicht. Elia gibt sich auf und gibt sich komplett in die Hände Gottes. Hier aber steigen wir ganz deutlich ein mit dem Satz, da murrten die Juden gegen ihn, gegen Jesus. Und dann wenige Verse später lesen wir, Jesus sagte zu ihnen, murrt nicht, seid nicht wie diese Exodus-Generation, die vom Schilfmeerwunder bis hin zum Gottesberg Sinai nichts anderes zu tun hatte, als sich zu beschweren.
Und gleichzeitig ist eben sich beschweren und murren eben auch noch keine Aufgabe der Beziehung. Das ist ja tatsächlich auch das Spannende rund um diese Frage nach Beziehung und auf welchen Ebenen spielen die sich ab, die wir heute so ein bisschen durch die drei Texte hindurch verfolgen wollen. Der entscheidende Satz für diesen Evangeliumstext ist allerdings dann der Vers 44. Und vielleicht kannst du ihn eben einmal vorlesen, Till.
Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag.
Hier geht es ganz eindeutig um die Beziehungsaussage zwischen Sohn und Vater. Und es geht um die Beziehung zwischen Sohn und den Menschen, die am Ende die Beziehung zwischen den Menschen und Gott auch auf eine neue Ebene hebt. Niemand kann zu mir kommen, also bedeutet eigentlich, niemand kann richtig an mich glauben oder kann mich richtig erkennen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Vater, der mich gesandt hat, ist die eine Beziehung und ihn zieht, also denjenigen zieht, der an Jesus Christus glaubt. Das ist ein ganz starkes Bild, was wir auch alttestamentlich kennen.
Genau, und es ist wichtig, das alttestamentlich auch zu deuten. Ansonsten würde man es schnell falsch verstehen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, es gibt einzelne Ausgewählte, die hat sich Gott aus der Menschheit rausgesucht, die zieht er zu sich, die hat er vorherbestimmt und die rettet er. Aber das Bild ist etwas ganz anderes. Wir kennen es vom Alten Testament. Wunderbar zum Beispiel im Buch Hosea. Im 11. Kapitel könnt ihr das nachlesen. Gott wirbt um sein Volk. Er zieht sein Volk immer wieder zu sich. Er möchte diese Liebesbeziehung zu dem Volk nicht aufgeben und er will sie erwidert bekommen. Er möchte eben, und das haben wir dann im Evangelium ganz, ganz klar gesagt, er möchte, dass alle Menschen Schüler Gottes werden. Und auch das ist ein alttestamentliches Zitat aus dem Buch Jesaja. Und das zeigt sich schon im Evangelium an diesen beiden Beispielen ganz, ganz deutlich. Wir haben einen Gott, der alles tut, um in Beziehung zu sein zu allen Menschen.
Es ist ein Verben Gottes eigentlich hier in diesem Ziehen zu erkennen. Eben nicht ein zwanghaft Ziehen, sondern ein fühl dich doch hingezogen zu mir. Ja, also das ist das mit dem Verben, was eigentlich dahinter steckt. Und es ist ja das, was wir beim Elia ganz genauso erlebt haben. Elia, der eigentlich schon aufgeben will und Gott wirbt um ihn. Er sagt beim ersten Mal einfach nur, steh auf und iss. Und er stellt ihm die Dinge hin, die hilfreich sind, damit er irgendwie wieder Lebensmut und Lebenskraft bekommt.
Er kümmert sich, das ist ein schöner Begriff dafür. Gott kümmert sich, bleibt bei denen selbst, die sich abwenden und wirbt darum, dass diese Beziehung wieder aufrechterhalten sein kann, aufrechterhalten ist.
Und im zweiten Schritt ist es erst im Elia-Text so, dass Gott dann sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Also sonst geht unsere Beziehung hier nicht weiter. Also es ist auch da ein langsames Sich-Anbahnen. Und genauso kann man hier diesen Begriff des Ziehens vielleicht auch nochmal lesen und ausweiten. Und diese Beziehung wird eben dann, und das ist das Spannende hier am Ende dieses Vers 44, diese Beziehung wird kein Ende haben. Es geht um eine Ewigkeit, in die hinein die Beziehung gerufen ist. Denn es heißt hier, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, also ihn im Sinne von auch alle Menschen, die an mich glauben, die an den Vater glauben, die sehen, dass wir als Beziehung leben und diese Beziehung auf euch in euch anbieten wollen.
So, und falls ihr euch jetzt wundert, wo ist denn das Brot? Darüber reden wir genau jetzt, anknüpfen an das, was Christelle gesagt hat. Weil wir sind ja in dem Kontext, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und deswegen murren die Juden ja und sagen, er kann doch nicht sagen, dass der das ist. Der kann sich doch nicht gleichsetzen mit dem Manna. Das ist doch der, den wir kennen. Das ist der Sohn vom Josef. Den kennen wir doch, ein Mensch wie wir. Der ist nicht vom Himmel. Und Jesus führt nun einen Schritt weiter und sagt, ja, ich bin nicht nur das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, sondern ich bin das Brot des Lebens, das eben zur Auferweckung führt, wodurch? Durch die Beziehung zu Gott.
Eine ähnliche Stelle mit diesem Murren und der Irritation der Menschen aus der Heimat Jesu hatten wir vor ein paar Wochen erst in der Version aus dem Markus-Evangelium. Da war auch die Frage, wie kann der denn hier irgendwie mit Vollmacht wirken, wenn wir den doch eigentlich kennen? Der kommt doch eigentlich aus unserer Mitte. Und hier ist tatsächlich, wie kann der sagen, der kommt vom Himmel, wenn wir doch seinen Vater und seine Mutter kennen? Die Irritation ist ja durchaus auch berechtigt. Ja, das muss man ja verstehen. Aber Jesus fordert eben auf, nochmal neu auf, nicht nur auf das Brotthema zu gucken, sondern auch auf diese Beziehungsebene zu sagen, das ist nicht nur das Vordergründige, was ihr seht, sondern ich bin der, der zu euch gekommen ist, um tatsächlich und vom Himmel gekommen ist, ist ja auch immer das große Sendungsthema im Johannesevangelium, um euch die Möglichkeit zu geben, Beziehung ganz neu zu verstehen und vor allen Dingen eure Beziehung mit Gott neu ins Bild zu bringen. Und das Bild oder diese Beziehung muss lebendig sein. Und deswegen diese Erweiterung auch nochmal, nicht nur ich bin das Brot, sondern ich bin das Brot des Lebens, beziehungsweise in Vers 51 heißt es auch nochmal, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Im Evangelium, das wir hören, haben wir ja erstmal das Murren am Anfang, dieses Negative, keine Beziehung eingehen wollen, nicht verstehen wollen, was da passiert. Aber Jesus macht hier als der Gesandte Gottes den entscheidenden Schritt wieder, weil er sagt, Amen, Amen, ich sage euch. Er redet zu denen, die murren und sagt, ja, ihr murrt, aber ich zeige euch das eigentliche Angebot Gottes. Und was ist das Angebot? Wer glaubt, hat das ewige Leben.
Es ist die Zusage, wer sich in Beziehung zu mir verhält, wer auf mich seine Hoffnung richtet, wer in mir auch den Vater ja erkennt, der gehört genau in dieses große Beziehungsflecht, das der Vater und ich mit euch weiterführen wollen. Das ist nämlich das, was wir ewiges Leben nennen. Eine Beziehung zu Gott, die nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern eine Beziehung, die auf Ewigkeit angelegt ist.
Und das macht Jesus im Evangelium auch noch schön deutlich in der Gegenüberstellung zum Mannawunder, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Er sagt eben, ja, ja, das Brot vom Himmel, das ihr als Manna kennt oder ihr aus der Geschichte kennt, das hat trotzdem dazu geführt, dass die Exodus-Generation gestorben ist. Die sind gestorben. Ich sage aber, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der eben so eine Beziehung ermöglicht, dass es den Tod als endgültiges Faktum nicht mehr gibt, sondern diese Beziehung für die Ewigkeit erschaffen ist in mir.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an letzte Woche, da haben wir ein bisschen über dieses Punktuelle und das Dauerhafte gesprochen, das auch, das sich ergibt tatsächlich aus der Gabe des Mannas, auch aus der Gabe des Brotes, das Jesus den Menschen anbietet. Und das ist genau der Punkt. Es geht eben nicht, auch das Manna hat genährt für den Moment, aber es war die Momentaufnahme für diese Zeit. Und jetzt sind wir in der Perspektive Gottes, nämlich in der Perspektive der Ewigkeit. Und dieses Brot, das Jesus selbst ja ist, das vom Himmel kommt, das ist die Ewigkeitsperspektive, die hier angeboten wird. Und das bedeutet aber auch, dass aus dieser Perspektive auf Dauer hin das Jetzt natürlich eine besondere Bedeutung gewinnt. Und auch die Frage, wie ich mich im Jetzt verhalte. Das heißt, die dauerhafte Beziehung mit Gott, auf Ewigkeit hin angelegte, die verändert meine Beziehung im Hier und Jetzt und auch die Beziehung natürlich einer christlichen Gemeinde.
Es wäre ja Schwachsinn, wenn unser Blick auf Jesus Christus nicht unser Dasein verändern würde, nicht verändern würde, wie wir handeln. Und das schreibt uns die zweite Lesung, also der Epheserbrief, in unser Lebensbuch deutlich rein. Und ich zitiere direkt mal den entscheidenden Vers. Vers 2 ist das nämlich aus dem 5. Kapitel. Führt euer Leben in Liebe zueinander, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat.
Hier wird diese Beziehungsebene eben nochmal genau in dieser doppelten Form aufgenommen. Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Die Beziehungstat schlechthin in einem positiven Sinne. Und das führt zu eurer Beziehungsform, zu eurer Art und Weise, wie ihr Beziehung lebt, nämlich zu einem Leben in Liebe. Und wie das ausgefaltet wird, damit setzt der Text dann ein. Wir sind am Ende des 4. Kapitels und gehen eben so rüber ins 5. Kapitel hier des Epheserbriefes. Und da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Bisschen schwierig und ein bisschen sperrig, aber ich glaube, wir können Licht ins Dunkel bringen.
Er ist super sperrig, vor allem, wenn man dann den Kontext aus dem Alten Testament reinholt. Weil erstmal fangen wir negativ an. Dieses betrübt nicht den Heiligen Geist, das stammt aus Jesaja, am Ende von Jesaja. Und da steht nämlich, wenn man Gott betrübt, geht Gott oder zieht Gott in den Krieg gegen diese Person, gegen das Volk. Also da ist gescheiterte Beziehung mit ihren Konsequenzen deutlich. Aber da wollen wir beim Epheserbrief gar nicht hin, sondern da heißt es ja, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, sondern handelt anders. Und ich glaube, dieses Andershandeln kann man wunderbar zusammenfassen mit einem kurzen Verweis auf Vers 32. Mit der Aufforderung, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Da wird nämlich die Beziehung untereinander der Gemeindemitglieder nochmal deutlich gemacht, an dem Geschenk, was nachzuahmen ist, in der Vergebung, die die Gemeinde durch Gott selbst empfangen hat.
So haben wir jetzt in den drei Texten des Sonntags auf verschiedene Art und Weise die Beziehungen unseres Lebens nochmal in den Blick genommen und auch die Frage, wie wir Beziehungen gestalten. Im ersten Buch der Könige haben wir einen Elia erlebt, der von sich aus sagt, ich möchte meine Beziehung zu Gott kappen. Ich möchte überhaupt alle Beziehungen kappen, denn er bittet sich ja, sterben zu können. Und wir nehmen wahr, Gott ist nicht der, der seine Beziehung leichtfertig aufgibt. Eigentlich gibt er sie überhaupt nicht auf. Er gibt immer wieder ein neues Angebot. Und dieses Angebot wird in Christus, seinem Sohn, den er in die Welt gesandt hat, deutlich und ist die Möglichkeit, sich selbst in dieses Beziehungsgeflecht auch aufnehmen zu lassen. Also die Frage der Sendung Jesu in die Welt, um gleichzeitig vom Vater und vom Sohn mit umworben zu sich gezogen zu werden. Das war ja so das große Wort aus dem Evangelium, was die Beziehungsaussage deutlich macht. Und wer mit hineingenommen ist in dieses Beziehungsgeflecht Gottes, der und die muss irgendwie das auch im eigenen Leben sichtbar machen. Und das ist eben einmal das einander vergeben, aber es ist eben auch das Absagen von Bitterkeit und Wut und etc., wie es in der Epheserbrieflesung steht.
Von diesem großen Blick auf Beziehungen zu Gott und zueinander springen wir dann vielleicht mal in unsere Verse, die wir mitnehmen wollen, und fragen uns, wie diese Beziehungsebene hineinspielt in unsere Gedanken für diesen Sonntag. Und wenn du einverstanden bist, darfst du direkt anfangen.
Vielen Dank. Ja, tatsächlich, wir haben den Vers nicht mit richtig reingenommen, haben ihn nur umschrieben. In der 1. Könige-Lesung ist der Vers 6 ein Vers, den ich gerne ein bisschen noch mitnehmen möchte. Elia blickt sich um und dann sieht er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Eigentlich ist diese Lesung und die Schilderung ja schon sehr beschränkt auf das, was mit Elia passiert und so weiter und die nächsten Schritte, die folgen sollen. Und das ist so ein bisschen eine erzählerische Unterbrechung, wie ich finde, weil hier wird sehr ausführlich im Vergleich zum Rest des Textes diese Sorge Gottes, von der wir gesprochen haben, nochmal deutlich gemacht. Das Brot, das in glühender Asche gebacken war, also backfrisches Brot, so kann man vielleicht sagen. Und auch tatsächlich, man hört es quasi knacken und knuspern und hat so Duft in der Nase. Und der Krug mit Wasser, also was wirklich erfrischen soll. Und das in der Wüste, also ist ja wirklich das, wonach man sich dann sehnt. Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Bild in Nahrungsmitteln hier, dass tatsächlich Gott sich um uns sorgt. Und ich finde auch tatsächlich, dass Nahrung etwas ist, mit dem wir uns auch gegenseitig umsorgen dürfen und sollen. Und manchmal tut es gut, das auch nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass wir auch mit dem, was wir zubereiten, andere umsorgen, uns Mühe machen. Und gleichzeitig, dass wir wissen, Gott, der uns etwas schenkt, hat sich eben, also uns die Nahrungsmittel schenkt, hat sich auch Mühe um uns gemacht. Und es ist so eine Erinnerung, vielleicht auch nochmal für diese Woche, das Tischgebet nochmal neu in den Blick zu nehmen. Wirklich zu danken dafür, dass Gott sich die Sorge macht um uns und die Dinge gedeihen lässt, die wir am Ende auch auf dem Tisch stehen haben und genießen können.
Danke für deinen Gedanken, auch wenn er das vorweggenommen hat, was ich jetzt nochmal sagen werde. Ich wollte nämlich in dieselbe Kerbe reinschlagen. Mir war gar nicht so bewusst, was du gerade gesagt hast, was ja absolut stimmt. In Vers 6, diese wunderbare Beschreibung, verdeutlicht, dass Gott bzw. der Engel Gottes etwas für ihn getan hat vorher. Dieses gebackene Brot wurde eben gebacken. Es hat diesen wunderbaren Wärme wahrscheinlich auch so ausstrahlt. Da wird man direkt an warmes Brot, das man bricht, erinnert. Und auch der Krug symbolisiert ja im alten Orient, da ist jemand mit einem Krug zu einem Brunnen gegangen, hat Wasser geschöpft und ist wieder zurückgegangen. Also Gott sorgt sich, kümmert sich, tritt in Aktion. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich vorher schon entschieden hatte, diese simple Aufforderung, steh auf und iss mitzunehmen. Zweimal kommt die davor. Und sie symbolisiert genau das. Gott kümmert sich erstmal ohne einen neuen Auftrag. Der Auftrag besteht sozusagen in der Stärkung. Stärk dich. Komm auf deine eigenen Beine. Kümmere dich um dich. Du schaffst das. Der Auftrag kommt später erst. Dieses steh auf und iss. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt, Christelle, warum ich mich hier wie in einer Schleife fühle, weil ich da viel betone, was du auch nochmal gesagt hast, aber unsere Gedanken gingen in dieselbe Richtung. Dieses steh auf und iss, diese himmlische Stimme, die deinem Engel, dem Elia begegnet, ist etwas, was auch wir machen können. Wir können Leuten, die wir sehen, die erschöpft sind, die Pausen brauchen, sagen, ja, komm, mal ganz ruhig, ich stütze dich und ich stärke dich. Ich stütze dich und ich stärke dich. Und sehr, sehr oft So, wenn wir unsere Bibelverse am Ende besprechen, reden wir darüber, worüber wir noch nachdenken können, was es noch lohnt, im Herzen zu tragen, vor sich her zu murmeln, wenn man Bibel sprechen möchte, zu bedenken. Aber dabei darf man nie vergessen, einfach sagen, okay, einfach handeln. Gucken, wer meine Hilfe braucht in meinem Umkreis, wo ich sehe, da ist da läuft jemand auf seinem Zahnfleisch. Und dann einfach nicht zu viel denken, sondern hingehen, ansprechen, stärken, helfen. Vielleicht einfach mal diesen Impuls zum Handeln wirklich aufnehmen. Und deshalb nehme ich genau diesen Impuls, diesen Imperativ mit, steh auf und iss.
Vielen Dank, Till, auch nochmal für die Erweiterung unserer beiden, ja, am Ende ähnlichen Gedankengänge. Wie immer gilt, dass wir uns natürlich freuen, wenn auch ihr eure Gedanken, eure Bibelverse mit uns teilt und untereinander teilt. Dazu könnt ihr aus den Shownotes rüber nach Facebook springen und dort eure Kommentare oder auch gegebenenfalls Fragen hinterlassen und so alle anderen auch dran teilhaben lassen.
Und vielleicht weisen wir am Ende nochmal ganz kurz darauf hin, wenn ihr Angst habt, unseren Podcast mal zu verpassen, ihr könnt ihn natürlich in eurer App, in der ihr die Podcasts hört, abonnieren. Oder ihr könnt auf www.inprinzipio.de den Newsletter abonnieren und jede Woche den Hinweis auf die neue Folge bekommen und auch die Links zu den Einzelkommentierungen der Texte.
Viel Freude euch beim Bibelentdecken.